ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Dann haben wir so drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, ich begrüße heute für ein Gespräch zum Thema Kamila Valieva Justus Heinze. Herzlich willkommen, Justus. Und danke, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und zu diesem spannenden Thema beitragen zu dürfen.
Justus Heinze ist Jurist und ist geboren in Werdau. Ich glaube, Jahrgang 95, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe.
Ja, ganz richtig.
Und Werdau, muss ich zugeben, musste ich erst mal schauen.
Und das wundert mich nicht.
Wo ich das verorten kann. Und es liegt neben Zwickau, also zwischen Zwickau, Gera und Chemnitz. Also das heißt, du bist Westsachse, wenn das ein gängiger Begriff ist.
Genau, jedenfalls geboren. Also meine Familie hat ganz dann doch unterschiedlich deutsche Wurzeln. Meine Eltern sind aus Westdeutschland zugezogen in den 90ern. Insofern ist es bei uns in der Familie etwas bunt gemischt. Ja.
Okay, ja, vielleicht hast du ja auch Wurzeln in der Heidelberger Region. Jedenfalls hast du dort studiert. Wie kam das, dass du da hingegangen bist zum Studium?
Ach, Heidelberg hat mich einfach angezogen. So ist es eine wunderschöne Stadt und habe sehr schöne Jahre dort im Studium verbringen dürfen. Wie das halt so ist nach dem Abitur, dann begibt man sich in die Universitätsstädte und schaut sich an, was einem gefällt. Und Baden-Württemberg ist mir tatsächlich familiär auch gut bekannt, weil mein Vater Schwabe ist und ich deswegen auch schon öfter dort war.
Und du bist jetzt aber, du hast dein erstes Staatsexamen absolviert in Heidelberg und bist jetzt seit 2020, glaube ich, in Lausanne in der Schweiz und dort wissenschaftlicher Assistent und Doktorand am Lehrstuhl für deutsches Recht der Uni, ne?
Das ist genau, so ist das, ja. Hier ist der Cher de droit allemand. Ein deutscher Lehrstuhl in der Schweiz, in Lausanne. Man blickt hier in Lausanne schon auf eine recht lange Tradition des deutschen Rechts, also schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts begann die deutsche Rechtslehre hier in der Schweiz. Und seitdem gibt es hier dann dieses Ausbildungsprogramm des Droit Allemand und wir begrüßen hier dann jedes Semester eine nette Gruppe an deutschen Studierenden, die dann hier ihre großen Scheine im bürgerlichen Recht und im öffentlichen Recht ablegen können und auch sonst interessante, beispielsweise Seminare zum internationalen Privatrecht oder internationalem Wirtschaftsrecht belegen können. Und das ist hier ein sehr schönes Programm und freue mich, Teil davon zu sein.
Und Lausanne passt insoweit auch gut zu deinem Forschungsschwerpunkt. Der nämlich ist die Streitbeilegung vor dem Court of Arbitration for Sport, auch als CAS bekannt, und zwar im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Und wenig überraschend ist der Sitz des CAS in Lausanne. Vielleicht für diejenigen Hörer, die mit dem CAS jetzt nichts anfangen können, es handelt sich um ein unabhängiges Schiedsgericht für sportrechtliche Sachverhalte, also internationale sportrechtliche Sachverhalte. Ja, fein. Dann, also ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Kamila Valieva. Dazu erlaube ich mir noch eine ganz kurze Einleitung, dann will ich dich aber auch vor allem reden lassen. Mhm. Kamila Valieva ist eine russische Eiskunstläuferin, die bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Peking gestartet ist. Die war jedenfalls damals 15 Jahre alt. Sie war, glaube ich, gehörte auch, glaube ich, zum Favoritenkreis dort. Für den Mannschafts- und für den Einzelwettbewerb im Eiskunstlauf. Beim Mannschaftswettbewerb war sie auch mit den russischen Athleten erfolgreich, also Goldmedaille, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann stand das Einzelprogramm an. Und da hat sie, glaube ich, nach dem Kurzprogramm, hatte sie auch die Führung übernommen und ist dann aber im Finale, also das, was man als Kür bezeichnet, wegen zahlreicher Patzer am Ende auf einem für sie wahrscheinlich enttäuschenden Platz 4 gelandet, also aus den Medaillenrängen herausgefallen. Und es hat in vielerlei Hinsicht Aufsehen erregt. Zum einen, weil ja gerade unmittelbar im Nachgang zu ihrer Kür es da Szenen gab, zusammen mit ihrer Trainerin, die sie da irgendwie vor den Augen der Welt zusammengefaltet hat. Und sie auch als 15-jähriges Mädchen da ersichtlich mitgenommen war von diesem Ereignis. Und zum anderen, und darüber wollen wir vornehmlich heute sprechen, gab es, bevor sie überhaupt an den Start gegangen ist, ein ziemliches Hin und Her im Hinblick auf eine positive Dopingprobe, die ihr im Vorfeld der Olympischen Spiele entnommen worden war und die dann drohte dazu zu führen, dass sie überhaupt nicht starten kann. Und diese Startberechtigung, die hat sie sich dann erst kurz vor knapp erstritten. Insofern war das alles für sie auf jeden Fall ein ziemlich aufregendes Ding dort bei den Olympischen Spielen. Und ob das alles so im Hinblick auf ihre Persönlichkeit, auf ihr junges Alter, alles so glücklich gelaufen ist, darüber wollen wir heute einmal sprechen. Warum sitzen wir hier eigentlich beide beieinander? Dieses Thema ist, hast du dir als eines deiner oder als eines, das in deinen Schwerpunktbereich passt, angenommen. Und es gibt einen Aufsatz von dir in der Spoprax. Die genaue Quelle, die stellen wir natürlich wieder in die Shownotes. Und in diesem Aufsatz hast du dich sehr ausführlich mit dem Entscheidungshergang und vor allem auch mit der Entscheidung des CAS beschäftigt, auch durchaus kritisch. Und ja, dadurch sind wir gewissermaßen zusammengekommen und wollen darüber jetzt heute sprechen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dich als Experten hier zu haben.
Ja, sehr gerne. Also ich gebe dann mal einen kurzen Überblick über die Geschehnisse. Und zwar beginnt die Geschichte am ersten Weihnachtstag des vergangenen Jahres, also am 25. Dezember 2021. An diesem Tag trat Kamila Valieva nämlich an oder bei den russischen Eiskunstlaufmeisterschaften in St. Petersburg an. Und in diesem Rahmen wurde ihr eine Dopingprobe entnommen, also ein sogenanntes Sample in Form einer Urinprobe. Verantwortlich für diese Untersuchung war die russische Anti-Doping-Agentur, die RUSADA. Und dieses Sample, das ihr da entnommen wurde, wurde dann weitergeleitet zum Überprüfungszwecke an das von der Welt-Anti-Doping-Agentur akkreditierte Labor der Karolinska-Universität, nämlich des Universitätsklinikums, welches sich in Stockholm befindet. Also das Doping-Sample wanderte also weiter nach Stockholm und kam dann dort am 29.12.2021 auch an. Bemerkenswert ist insoweit, dass sich im Nachgang zu den ganzen Geschehnissen nicht zuletzt der WADA-Präsident zu diesem Vorgang äußerte. Das ist der Herr Witold Banka, der das noch gar nicht so lange ausübt, dieses Amt. Der war vorher übrigens polnischer Sportminister, ist jetzt aber eben WADA-Chef insoweit. Und der bemerkt direkt, dass die RUSADA, wie es wohl sonst teilweise üblich sei, darauf verzichtet habe, ein sogenanntes Priority Label auf diesem Sample anzubringen. Es dauerte dann aber bis zum 7. Februar, eben an dem Tag, als, wie von dir bereits angesprochen, die Eiskunstlauf-Equipe des russischen Nationalen Olympischen Komitees eben den Olympiasieg einfuhr, bis das Labor dann das aus der Überprüfung hervorgegangene sogenannte Adverse Analytical Finding, abgekürzt AAF, bekannt gab. So, und diese dann doch erhebliche Verzögerung dauerte am Ende nicht weniger als 5 Wochen, wurde dann damit begründet, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie eben Ausfälle beim Laborpersonal gegeben habe. Genau war Gegenstand des Ergebnisses dann das Auffinden des Stoffes Trimetazidin, und zwar in einer Konzentration von 2,1 Nanogramm pro Milliliter. Hier an der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs zu eben dieser Substanz Trimetazidin. Also Trimetazidin wird eben auf der sogenannten Verbotsliste der WADA geführt. Das ist eine Liste, die die WADA erstellt, wozu sie aus dem WADA-Code heraus ermächtigt und verpflichtet ist. Und Trimetazidin ist jetzt erstmal, wollen wir uns nicht zu sehr vertiefen, aber allgemein gesagt ein anti-ischämischer Stoff aus der Gruppe der Herzmittel, der normalerweise, so zumindest die Europäische Arzneimittelagentur EMA, für die Behandlung einer stabilen Angina-Pectis eingesetzt wird, was eine Herzerkrankung ist und die letztlich dazu führt, dass eben solche sogenannten ischämischen Zellen weniger Sauerstoff verbrauchen. Nebenwirkungen dieses Medikaments sind unter anderem Benommenheit, Kopfschmerzen, Hautausschlag, unter anderem auch Verdauungsstörungen oder Schwäche. Ja, aber nichtsdestotrotz wird Trimetazidin eben auf dieser Verbotsliste der WADA geführt, denn er kann vor allem im Ausdauer und aber auch im Kraftsport auch als Dopingsubstanz eben angewendet werden, da wie auch andere Stoffwechselmodulatoren Trimetazidin die Energie- und Sauerstoffversorgung der Muskelzellen auch bei intensivem Training gewährleisten kann und so unter anderem den Aufbau von Muskelmasse unterstützt. Also das nur als Hintergrund, warum Trimetazidin dopingtechnisch überhaupt von Relevanz ist.
Aber ist das, kurze Frage vom Laien.
Also ich bin auch Laie, das ist jetzt auch nur angelesen, ja.
Na, ich bin aber dann in der Situation jetzt gerade noch mehr Laie als du. Deswegen nur kurz, gibt es da Unterschiede zwischen den Stoffen? Also gibt es Stoffe, von denen man sagt, wenn die, also die stehen auf der Dopingliste, Dopingverbotsliste, und wenn die nachgewiesen werden, dann haben wir hier auf jeden Fall dann geht die rote Laterne an. Und gibt es Stoffe, bei denen man das nicht so klar sagen kann und dann irgendwie erst von der Menge oder anderer Dinge auf ein Dopingvergehen schließt?
Also ich sag mal so, die Menge ist im Grundsatz erstmal gar nicht so entscheidend. Denn allein die Präsenz eines gewissen Stoffes, der eben auf dieser Wunschliste steht, kann bereits einen Anti-Doping-Regelverstoß begründen. Also da wird dann gar nicht so sehr unterschieden. Qualitativ muss allerdings genau hingeschaut werden. Und da wird tatsächlich zwischen unterschiedlichen Gruppen unterschieden. Und zwar gibt es sogenannte spezifische Stoffe zu unterscheiden von nicht spezifischen Stoffen. Und als dritte Gruppe, noch recht jung im WADC, also im World Anti-Doping Code, oder auch WADA-Code genannt. Das sind sogenannte Suchtmittel. Die gibt es noch gar nicht so lange auf dieser Liste. Die gingen so ein bisschen auch aus Kass-Jurisprudenz hervor, weil man dann am Ende, nachdem es da einige Fälle gab, in denen ja beispielsweise Fußballspieler etc. dann möglicherweise mit Kokain oder sonstigem erwischt wurden, oder es gab auch schon spektakuläre Cannabis-Fälle bei Olympischen Spielen beispielsweise sogar, die dann sogar über Medaillenvergaben oder so entschieden haben, wo man dann gesagt hat, ja gut, da müssen wir vielleicht nochmal aufgrund von, sagen wir mal, allgemeinen gesellschaftlichen Wertungen nochmal anders an die Sache rangehen. Unabhängig davon, jedenfalls diese drei Stoffgruppen kann man unterscheiden, aber im Nachhinein muss man dann ganz genau gucken, das ist dann sehr feingliedrig aufgeteilt im WADC, zu was für einem Sanktionsmaß dann letztlich das Auffinden dieses Stoffes führt. Und das Ausmaß kann reichen von einer bloßen öffentlichen Ermahnung bis hin zu einer 4-jährigen Sperre. beziehungsweise Suspendierung. Mhm. Und jetzt zur Einordnung von Trimetazidin vielleicht direkt. Also Trimetazidin ist ein sogenannter nicht-spezifischer Stoff. Und im Gegensatz zu spezifischen Stoffen wird hier auf Rechtsfolgenebene sozusagen die Beweislastverteilung mehr oder weniger umgedreht. Ja, sprich, bei spezifischen Stoffen wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es hier so ist, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Athlet oder die Athletin diesen Stoff aus ganz anderen Gründen, wie beispielsweise einer medizinischen Behandlung oder sonst was, genommen hat und aber der primäre Zweck jetzt nicht in einer Steigerung der Leistungsfähigkeit oder so lag. Und deswegen sozusagen ist die Bürde für den Athleten oder die Athletin hier durchaus höher, wenn es sich um einen nicht spezifischen Stoff handelt.
Okay, also sprich Camila Valieva hätte und das hat sie dann ja, glaube ich, auch so versucht, irgendwie darlegen müssen und wie viel dann tatsächlich da an Beweisen auch oder wie viel Ansprüche an die Darlegungs- und Beweislast gestellt werden, ist ja dann so eine Frage. Aber sie hätte sich quasi entlasten müssen. Und wenn ich mich richtig erinnere,
genau, also sie oder jemand anders hätte dann nachweisen müssen. Das ist allerdings dann der entscheidende Nachweis, der geführt werden muss, dass der Stoff unvorsätzlich eingenommen wurde. Darauf käme es in dem Fall dann an.
Genau, und da gab es ja, glaube ich, diese Geschichte mit dem Großvater, der eine Herzerkrankung hat, die dort im Laufe des Verfahrens dann von ihrer Seite vorgebracht wurde. Wie ist denn das jetzt weitergegangen? Also die Entscheidung darüber, was dann jetzt passiert, trifft die nationale Anti-Doping-Agentur, die RUSADA, zunächst?
Genau, im allerersten Moment ist die RUSADA dann zuständig. Später wurde dann nämlich am Folgetag auch Valieva selbst informiert und dann aber direkt auch schon über die Entscheidung. Und zwar wurde ihr mitgeteilt, insbesondere also zunächst von der RUSADA nämlich, dass das Auffinden dieses Analyseergebnisses im allerersten Moment eine sogenannte vorläufige Suspendierung auslöst. Sprich, ab dem Zeitpunkt des Auffindens dieses Stoffes ist sie suspendiert, womit sie im Grundsatz ja jedenfalls mal unter der Jurisdiktion der russischen Sportorganisation nicht an Wettkämpfen teilnehmen darf. Und am selben Tag wurde sie auch noch informiert von der ITA, der bereits angesprochenen, darüber nämlich, dass diese Entscheidung der RUSADA aufgrund eines sozusagen Anerkennungs- und Umsetzungsmechanismus aus dem WADA-Code auch vom IOC insoweit anerkannt wird, als diese Entscheidung der RUSADA gleichzeitig auch zur Suspendierung Valievas im gesamten Kontext mit den Olympischen Spielen führt, sprich von der Medaillenzeremonie, die ja eigentlich angestanden hätte mit ihrer Equipe, als auch für ihren Einzelwettkampf, an dem sie ja teilnehmen wollte.
Und in dem Fall wäre es so oder war es so gewesen, dass die RUSADA im Prinzip angeordnet hat, dass die Athletin sofort aus dem Verkehr zu ziehen ist. Das heißt also nicht mal mehr die Siegerehrung für den Wettbewerb mitmachen kann, den sie zuvor gewonnen hat.
Genau, also das war sozusagen die Konsequenz aus der Anordnung der RUSADA. Mhm. Genau, das war der Automatismus, der dem zugrunde lag, ganz wichtig.
Das ja, also das ist natürlich irgendwie alles äußerst unschön, aber natürlich wohl einfach Folgen aus diesem Prozess der positiven Probe. Dann musste es ja wahrscheinlich schnell gehen. Was ist denn dann genau passiert?
Ja, also die Athletin beziehungsweise für sie dann ihre gesetzlichen Vertreter etc. hatten natürlich großes Interesse dran, hier irgendwie sicherzustellen, dass sie nicht davon ausgeschlossen werden würde, eben an diesem olympischen Finale teilnehmen zu können, in das sie ja mehr oder weniger als Favoritin gegangen war. Sie hatte im Übrigen auch dieses Jahr bereits im Januar die Europameisterschaften für sich entschieden. Ja, und nicht zuletzt dort war sie schon, oder mit diesem Hintergrund war sie natürlich mit entsprechenden Ambitionen da hineingegangen. Und zu diesem Zweck muss man, und das haben diese Sportverbandsverfahren ja immer an sich, zunächst mal das verbandsinterne Verfahren durchschreiten. Also selbst in diesen dann doch zeitlich sehr begrenzten und drängenden, dringlichen Fällen gilt immer noch mehr oder weniger die Subsidiarität der Sportschiedsgerichtsbarkeit. Sprich, es galt zunächst mal das sogenannte russische disziplinarische Anti-Doping-Komitee anzugehen, ja, die Disciplinary Anti-Doping Committee oder DADC abgekürzt. In jedem Fall wurde da dann ein Rechtsschutzbegehren eingereicht und die Athletin begehrte mithin Aufhebung der vorläufigen Suspendierung. Genau. Mhm. Und da kam es dann auch zu einer mündlichen Verhandlung am 9. Februar.
Wo findet die dann statt? Die muss ja direkt vor Ort dann stattfinden.
Tatsächlich, also das fand in Russland alles statt. Ja.
Achso, und sie war dann sozusagen über...
Die Athletin hat selber gar nicht teilgenommen. Ah. Zu keinem Zeitpunkt habe ich jetzt tatsächlich auch im Nachgang noch, sogar nach meiner Veröffentlichung, jetzt hier die Tage gerade noch mitbekommen, dass Valieva selbst im Prinzip nie in einer Anhörung oder sonst wie dabei war. So scheint es zumindest gewesen zu sein.
Auch nicht ihre gesetzliche Vertreterin, ihre Mutter oder so
war das? Doch. Die Mutter war dann in Russland und hat eben diese mündliche Verhandlung auf Athletenseite geführt. Die Antragstellerinnenseite, sprich also hier die Valievas Mutter, argumentierte dann, wie du vorhin schon ansprachst, nämlich damit, dass es sich um keine absichtliche Einnahme handelte, sondern dass es vielmehr oder viel wahrscheinlicher ein Fall von Kontaminierung war, nämlich herrührend aus dem häuslichen Umfeld, denn ihr Großvater sei eben Herzpatient und hätte bereits Herzoperationen hinter sich, weshalb er regelmäßig Trimetazidin einnehme und es dann eben im häuslichen Kontext durch im konkreten Fall Trinken aus demselben Glas dann zu einem Kontakt mit dem Stoff gekommen sei und sie dadurch eben ihn unwissentlich eingeführt habe. Und zusätzlich zu dieser ganzen Kontaminierungsschose wurde dann noch dargelegt, unter Rückgriff eben auf das sogenannte ADAMS, das ist das Anti-Doping Administration Management System der WADA. Ja, das ist im Prinzip so eine Übersicht über die Kontrollhistorie eines Athleten, einer Athletin, dass sie im Zeitraum vom 24. August 2019 bis zum 7. Februar 2020 eben bei mehreren Gelegenheiten Dopingkontrollen hat über sich ergehen lassen, insbesondere auch zuletzt am 30. Oktober 2021 kurz vor und auch am 7. Februar 2022 dann eben nach der positiven Probe. Und dabei ist es aber nur zu unauffälligen Ergebnissen gekommen. So, also sozusagen vorher und nachher hat es nie Anzeichen in ihrem Fall gegeben, dass irgendwie verbotene Substanzen im Spiel gewesen sind.
Hier ein kurzer Exkurs, weil du ADAMS-System gesagt hast. Ja. Wer sich damit noch mal ein bisschen näher beschäftigen will, dem lege ich ans Herz unsere Folge Nummer, welche war es jetzt? leider kann ich es gerade nicht sehen. Also wir haben zwei Folgen zum ADAMS-System gemacht oder bei dem das auch eine Rolle spielte. Das eine ist die Folge, die wir mit Lars Morziffer gemacht haben, das Interview, dem Vorsitzenden der Nationalen Anti-Doping-Agentur, Tour de Nada nennt sich die Folge. Und die andere vorhergehende Folge war mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg. Da ging es unter anderem um das Thema Datenschutz VfB Stuttgart, aber eben auch Datenschutz im Zusammenhang mit dem Anti-Doping-System. Also wer da nochmal reinhören möchte, der kann sich dazu ein bisschen informieren.
Ja, und nur um das noch kurz abzuschließen, wie eigentlich dann vorgegangen wurde hier von Seiten der mehr oder weniger Verteidigung. Also es wurde dann auch noch darauf abgestellt, dass unter Bezugnahme im Übrigen auf Sachverständigenvorträge Trimetazidin eigentlich nur wirklich gewinnbringend bei regelmäßiger Einnahme eingesetzt werden kann. Und außerdem die gefundene Konzentration ja sogar mehr oder weniger unter der eigentlichen Nachweisgrenze liegt, weshalb man sogar von einem Messfehler denkbar gewesen wäre. Und schließlich wurden die Nebenwirkungen vorhin angesprochen, in den Mittelpunkt gerückt, wo dann damit letztlich argumentiert wurde, dass gerade diese Konzentrationsstörungen oder sogar auch Schwindel, die in Bewegungsstörungen resultieren können, eigentlich den Anforderungen eines Sports wie dem Eiskunstlauf gegenläufig wären und insoweit mal die Wahrscheinlichkeit einer absichtlichen Einnahme geringer wären.
Also sprich, eine Eiskunstläuferin, die ja quasi Hochkonzentrationssport ausübt und im Hinblick auf die Dinge, die ihr da bei der Kür abverlangt werden, Medikament nimmt, das eventuell zu Schwindelanfällen führt, das ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass jemand zur Leistungssteigerung absichtlich dann so einen Stoff einnehmen würde. Mhm. Wie ist denn das in diesem Verfahrensabschnitt? Das muss ja alles auch sehr schnell gehen. Wird dann da eigentlich nur eine kursorische Prüfung gemacht? Also wird da nur auf Flüssigkeit des Vortrags geachtet? Weil ich meine, da jetzt irgendwie noch Zeugen aufzufahren, also den Großvater da nochmal anzuhören oder so, das ist ja alles nicht möglich. Letztlich sind das ja Sachverhalte, die eigentlich nicht wirklich nachprüfbar sind.
Genau, also sogar unabhängig vom zeitlichen Rahmen her ist es ein Anti-Doping-Verfahren immer sehr, sehr schwierig, sagen wir mal, zur vollen richterlichen Erkenntnis zu kommen, die man jetzt im Zivilprozess beispielsweise dann bräuchte. Deswegen folgt der WADA-Code ganz anderen Beweismaßgrundsätzen. Im Grundsatz, muss man sehr differenzieren, in welchem Verhältnis man sich jetzt befindet. Im Grundsatz muss eine Anti-Doping-Behörde, wenn sie in der verfahrensrechtlichen Bringschuld ist, muss sie zeigen, und zwar mit der sogenannten Comfortable Satisfaction, dass eben ein entsprechender Verstoß da liegt. Was ist die Comfortable Satisfaction? Das muss man sich letztlich so vorstellen. Das ist ein Beweismaß, das eben unterhalb der vollen Erkenntnis liegt, ja, aber immer noch über einer, sagen wir mal, bloßen überwiegenden Wahrscheinlichkeit, in dem englischen Fachjargon dann als Balance of Probabilities bezeichnet. So. Und das heißt, wir befinden uns tatsächlich in so einem Zwischenbereich. Ja. Und hier im konkreten Fall, dieses DADC, was hier zur Entscheidung berufen war, im verbandsinternen Verfahren ja immer noch, legte dann den WADA-Code beziehungsweise die insoweit vorrangig natürlich anwendbaren nationalen Bestimmungen, den sogenannten All-Rushing Anti-Doping Rules, dann zugunsten der Antragstellerin aus, da sie eine sogenannte geschützte Person ist, die da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, in allen möglichen Zusammenhängen eine gewisse Privilegierung erfährt, ja, ist in ihrem Fall, treffen diese Vorschriften zu, weil sie eben eine Athletin unterhalb von 16 Jahren ist, die in jedem Fall unter den sogenannten Status der geschützten Person fallen. Und da reichte bereits eine reasonable possibility aus, hier nach dem Komitee. Und die sahen sich dann insoweit überzeugt, dass sie letztlich zur Aufhebung dieser Suspendierung gelangten, also mithin es insoweit für hinreichend möglich hielten, dass eben, sozusagen in der Hauptsache dann letztlich man nicht zu einem entsprechenden sanktionierbaren Anti-Doping-Regelverstoß käme.
Okay. Das heißt also, die haben die Suspendierung aufgehoben.
Genau.
Dann ging es straight away weiter zum Court of Arbitration for Sports, zum CAS.
Genau, so war das. Also es gab dann hier nach dieser am 9.2. eben getroffenen Entscheidung, dann entsprechende, naja, sagen wir mal, Prozesse innerhalb der Governing Bodies, wie man sie hier immer so schön nennt, also der führenden Sportorganisationen, die hier in diesem Fall eben betroffen waren, wozu insbesondere eben die WADA, das IOC und aber auch dann der internationale Eislaufverband, die International Skating Union, ISU abgekürzt, gehörten. Und zuerst wurden dann IOC und WADA aktiv, die am 11. Februar jeweils einen dann sogenannten Berufungsantrag beim CAS einreichten. Zuständig beim CAS, auf die Zuständigkeit gehen wir jetzt im konkreten Fall nicht viel näher ein. Das ist dann für so verfahrensrechtliche Nerds wie mich dann noch interessanter. Aber das war in diesem Fall jetzt nicht so sehr problematisch. Insoweit richteten sie nämlich das Gesuch an die Ad-Hoc-Division des CAS, die nämlich, und das betrifft jetzt meine Forschung sehr intensiv, eben für diese Verfahren aus Anlass und im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zuständig ist.
So. Okay, also quasi so eine Eilzuständigkeit. Und dann halten sich da die entsprechenden Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich immer bereit, um da solche Sachverhalte zu entscheiden.
Genau, also es gibt sozusagen eine On-Campus Geschäftsstelle des CAS während der Spiele und eine gesonderte Schiedsrichterliste von Schiedsrichtern, die sich dann in der Regel auch vor Ort aufhalten. Ja, und auch, wie gesagt, also Geschäftsstelle mit Ad-Hoc-Clerk und so weiter. Und die führen eben Verfahren in Eiltempo durch. Ja, also innerhalb von 24 Stunden soll im Regelfall entschieden werden. Interessant an der Sache ist aber, dass es sich aber um kein Eilverfahren im engeren Sinne handelt, sondern tatsächlich um finale Schiedsverfahren. Also es werden da Final Arbitral Awards am Ende erlassen. Aber da führt jetzt vielleicht zu weit an der Stelle. Mhm. Jedenfalls genau in so einem Verfahren befinden wir uns, in so einem sogenannten Ad-Hoc-Verfahren. Ja.
Okay, aber dazu habe ich doch nochmal zwei Fragen. Erstens, weil du sagtest, es ist final. Also wir Juristen wissen ja, dass man jedenfalls im Zivilrecht einstweilige Verfügungen beantragen kann und dass die aber später durch Hauptsacheverfahren bestätigt werden müssen. Ne? Also es gibt eine schnelle Entscheidung durch ein Gericht und weil man weiß, dass das Gericht natürlich nur wenig Zeit hat, sich zu einer Entscheidung zu kommen, wird es dann später nochmal in einem Verfahren, für das man sich viel länger Zeit machen kann, überprüft und dann kann das Ergebnis nochmal ein anderes sein. Das heißt aber hier war es so, das hätte gar nicht mehr überprüft werden können im Nachgang oder hätte dann doch nochmal ein Verfahren stattfinden können, wo, wenn jetzt beispielsweise die Camila die Goldmedaille gewonnen hätte, dann im Nachgang entschieden worden wäre, sorry, war doch ein Dopingverstoß, musste jetzt wieder abgeben.
Ja, okay, also das war dann in dem Zusammenhang etwas zu oberflächlich gesagt. Also der Grundsatz ist jedenfalls, dass finale Schiedssprüche gesprochen werden. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einstweilige Beschlüsse zu fassen. Also es gibt in diesem abgekürzten und beschleunigten Verfahren auch die Möglichkeit, einstweilige Maßnahmen zu erlassen. Das geht. Und es gibt auch die Möglichkeit, möglicherweise bestimmte Teilfragen insoweit abzutrennen und dann erst später vor dem CAS zu verhandeln. Ja, also hier geht es vor allem darum, diesem über allem schwebenden Damoklesschwert der schnellen faktischen Erledigung Abhilfe zu leisten. Sprich, wenn nicht vor dem Wettkampf über diese Suspendierung entschieden wird, dann kann gar nicht mehr darüber entschieden werden. In diesem Fall wäre es möglicherweise insoweit weniger fatal gewesen, als dass sie ja hätte teilnehmen können. Aber wenn wir uns den umgekehrten Fall vorstellen, dass sie beispielsweise belastet wäre nach wie vor durch diese vorläufige Suspendierung, sie niemand mehr retten kann, wenn die Spiele einmal gelaufen sind.
Mhm. Ist das dann so eine Art Interessenabwägung, die dann da stattfindet? Also dass man im Prinzip darauf schaut, wo sind die Nachteile, wo wiegen die Nachteile schwerer, wenn man sie jetzt teilnehmen lässt und im Nachhinein kommt raus, sie hätte gar nicht teilnehmen dürfen, im Vergleich dazu, dass man sie nicht teilnehmen lässt, und zwar unberechtigterweise und ihr dadurch entgeht, naja, also zum einen die Aussicht da Ruhm und Erfolg zu ernten und zum anderen natürlich auch die Wahrnehmung des Ereignisses an sich, ne? Also dass sie da überhaupt mit dabei sein kann bei diesem Wettbewerb.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde da vielleicht mal die Klammer noch geöffnet lassen und das gleich, wenn wir uns die Entscheidungsgründe nochmal näher anschauen, dann beantworten. Aber auf jeden Fall kommt es insbesondere auch in diesem Fall oder wird jedenfalls von Kassseite damit argumentiert. Ja.
Okay. Dann lass uns doch mal wissen, was jetzt sozusagen die Knackpunkte der Kassentscheidungen waren. Vielleicht kannst du die Entscheidung auch kurz vorwegnehmen, was bei rausgekommen ist. Ich meine, man kann sich da ungefähr vorstellen, denn wir wissen ja, wie die Sache weitergegangen ist.
Ja, also der Kass hat, beziehungsweise wenn man von Kass spricht, muss man auch immer genau sein, der Kass ist ja eine Schiedsinstitution, entschieden hat insoweit gar nicht der Kass, sondern ein Kass-Panel. Sprich Panel, also ein Tribunal von Schiedsrichtern, die eben für dieses konkrete Verfahren jetzt eingesetzt wurden. Und dieses Kass-Panel, bestehend aus 3 Schiedsrichtern dann in diesem Fall, hat am Ende entschieden, die dem Rechtsschutzbegehren der Athletin nachkommende Entscheidung des eben des Disciplinary Committee der Husada also zu halten, ja, sprich sie durfte teilnehmen am Schluss, ja, also wurden die Anträge der Organisationen, insbesondere IOC oder des IOC, der WADA und der ISU abgewiesen. Das war letztlich der Outcome, ja.
Darf ich dazu auch noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Mhm. Warum beteiligt sich das IOC da dran? Haben die ein bestimmtes Interesse daran, dass das einfach, dass da was durchentschieden wird? Oder gab es einen bestimmten Anlass, dass die sagen, also wir halten die Entscheidung für falsch? Also bei der WADA kann ich es ja irgendwie verstehen. Und bei der nationalen Anti-Doping-Behörde könnte ich es auch noch verstehen, aber wieso das IOC?
Das ist natürlich wirklich eine interessante Frage. Also zunächst mal, das IOC stellt im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen einen ganz, sozusagen ganz eigene Anti-Doping-Regeln nochmal auf. Es gibt die sogenannten IOC Anti-Doping Rules, IOC ADR abgekürzt. Die muss jeder oder die unterzeichnet jeder Athlet letztlich mit, ja, durch seine Conditions of Participation, die er vor den Spielen abzeichnet, also auf Deutsch Athletenvereinbarungen, die da geschlossen werden, die letztlich dann auch, sagen wir mal, Quelle jeder Schiedsvereinbarung und so weiter sind. Und dadurch hat letztlich auch das IOC Zugriff auf diese Anti-Doping-Verfahren und ist insoweit berechtigt, Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen zu erheben. Und in diesem Fall spielt das IOC aber eine ganz interessante Rolle und auch irgendwo, sagen wir mal, ja, ist die Kommunikation, insbesondere auch von Thomas Bach, also dem IOC-Präsidenten, der dann doch sich auch recht öffentlichkeitswirksam zu dem ganzen Fall geäußert hatte, dann etwas widersprüchlich, weil das IOC im Grundsatz eigentlich eine recht neutrale Rolle in diesem Fall eingenommen hat. Ich hatte auch das Vergnügen und die Ehre, mit Legal Counsel des IOC im Nachgang zu dem Verfahren noch zu sprechen. In jedem Fall war es tatsächlich so, dass das IOC letztlich bloß einen Antrag auf, insoweit man spricht von de novo Neuentscheidung vor dem Kass, also der Antrag berichtete sich darauf, dass einfach vor dem Kass nochmal unter neuer Beweiswürdigung über diesen Fall entschieden wird. Das ist halt nicht bei dieser Komiteesentscheidung aus dem Rusada-Verbandssystem bleibt. Ja, aber es wurde gar nicht erst beantragt, dass sie ausgeschlossen würde, was Thomas Bach übrigens in der viel beachteten Pressekonferenz im Nachhinein anders darstellte. Der sagte dann nämlich, nein, sie hatten ja gewollt, dass sie nicht teilnehmen kann. Wobei das, ja, also man hört schon raus, dass er etwas kritisch sehe. Vielleicht kann ich das abschließend dann nochmal näher erläutern, was mich daran etwas gestört hat. Aber genau, ja, also so kommt das IOC mit in die Sache.
Und die Entscheidung des Kass, was sind da sozusagen die Dinge, die man wissen sollte, die interessant sind, die vielleicht auch dem Kass gar nicht zugetraut hätte?
Ja, also zunächst mal, um nochmal offenzulegen, sozusagen, worum ging es eigentlich? Ja, was war das eigentliche Problem? Und also wir haben ja diese vorläufige Suspendierung, die von der Rusada verhängt wurde. Und auf den ersten Blick in den WADA-Code ist das auch durchaus schlüssig, dass diese Entscheidung so erging. Denn konkrete Regel, die hier insoweit ins Gesicht springt, das ist der Artikel 7.4.1 WADA-Code, umgesetzt in den russischen Doping-Regeln in Artikel 9.4.1. Ich will hier auch gar nicht so weit ins Detail gehen, aber daraus folgt sozusagen, dass wenn ein entsprechendes AAF vorliegt, eine ermessensgebundene obligatorische Entscheidung der zuständigen Anti-Doping-Behörde zu dieser vorläufigen Sperre folgt. Also es ist sozusagen ein Automatismus, der greift und dann nur noch umgesetzt wird durch diesen Entscheidungsakt. Aber, und das springt einem, wie jeder gute Jurist natürlich weiß, guckt man nicht nur in die erste Vorschrift oder den ersten Absatz, sondern auch immer noch in das darunterliegende. Und tatsächlich gibt es aber auch den Fall, nämlich im WADA-Code speziell in Artikel 7.4.2 geregelt, der fakultativen vorläufigen Sperre. Sprich, es gibt bestimmte Fälle, in denen letztlich eine Art Ermessensentscheidung der zuständigen Anti-Doping-Organisation zugrunde liegt. Und das ist insoweit ganz interessant, als dieser geregelte Fall der optionalen Entscheidung insbesondere für Fälle gibt, die im Wertungssystem der Anti-Doping-Regularien in der Regel immer gleich behandelt werden mit dem Fall der sogenannten geschützten Person. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zur geschützten Person. Was ist eigentlich die geschützte Person? Mhm. Die geschützte Person, das ist auch im WADA-Code geregelt. Das ist zum einen mal eine Person, insbesondere eine Athletin oder eine sonstige natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regel das Alter von 16 Jahren noch nicht erreicht hat oder aber das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht hat und aber in noch keinem registrierten Testpool enthalten ist, beziehungsweise auch noch nie an einem internationalen Event in einer offenen Kategorie teilgenommen hat, oder aber geschäftsunfähige Personen. Also dazu können insbesondere beispielsweise auch paralympische Athleten und Athletinnen zählen. Und vielleicht auch zum Grund, warum sind die besonders behandelt? Und da kann man letztlich eine Parallele zu nationalen Rechtsordnungen ziehen, die Minderjährige oder sonst geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige Personen irgendwie privilegieren. Und Telos ist letztlich, dass diese Athleten oder anderen Personen unterhalb eines bestimmten Alters oder einer bestimmten, sagen wir mal, intellektuellen Kapazität eben ja noch gar nicht die geistige Fähigkeit und Reife besitzen, die im Kodex enthaltenen Verhaltensverbote und Gebote richtig nachzuvollziehen und zu reflektieren.
Und inwieweit hat das jetzt Einfluss gehabt auf die Entscheidung des CAS? Also die Figur der geschützten Person, Kamila Valieva, war ja dann nach der Definition geschützte Person, weil sie zum Zeitpunkt der Dopingprobe 15 Jahre alt war.
Genau, und also die vorhin genannte Vorschrift, die eben im Grundsatz besagt, dass eben diese vorläufige Suspendierung gezwungenermaßen von der zuständigen Anti-Doping-Organisation zu verhängen ist, die greift ja zumindest dem Wortlaut des WADA-Codes nach auch für den Fall der geschützten Person. Und genau da sagt das CAS-Panel, das widerspricht den Wertungen des Codes insgesamt, weil immer dieses besondere Regime insoweit, das normalerweise auch für geschützte Personen zur Anwendung kommt und eben aber auch die Fälle von kontaminierten Produkten oder so und so weiter betrifft, dass dieses Regime in der sozusagen dem gegenüberstehenden Regelung, die eben diese fakultative vorläufige Suspendierung beinhaltet, berücksichtigt ist, aber eben nicht auf die geschützte Person ausgelegt ist. Und da wird dann ausgemacht, okay, hier ist ein Wertungswiderspruch und wir sehen darin eine, oder sagt das Panel jedenfalls, wir sehen darin eine Regelungslücke.
Vielleicht nochmal für mich zum Verständnis. Also der Kritikpunkt des CAS ist, dass die das WADA-Code-System nicht berücksichtigt die Besonderheiten, die für die geschützte Person gelten, also ja, sagen wir mal eine 15-Jährige, bei der Frage, ob dort jetzt eine Suspendierung zu verhängen ist oder nicht. Also dass die im Prinzip da gleich behandelt werden wie nicht geschützte Personen.
Ich meine, man muss ja sehen, das Anti-Doping-Regelsystem legt den betroffenen Athletinnen und Athleten eine ganze Reihe von Verhaltenspflichten auf. Ja, also schon allein diese ganze Reihe an relevanten Substanzen und Stoffen, die eben auf der Verbotsliste stehen und dann die entsprechende Pflicht, selbst zu wissen, welche Stoffe dort sind, Stichwort Strict Liability, heißt umgekehrt, also ich muss mich als Athlet, als Athletin im Vorhinein informieren und wissen, was ich zu mir nehme, etc. Ja, und ansonsten bin ich erstmal liable und nur unter Umständen kann ich mich dann noch irgendwie rausreden. Und dieser Grundsatz gilt natürlich auch für den Minderjährigen, die Minderjährige beziehungsweise die geschützte Person. Ja, und nur die geschützte Person, die aber sonst ähnlich wie diese genannten Fälle im WADA-Code, was jetzt hier Rechtsfolgen und so weiter angeht, also das Sanktionsmaß, die Dauer der Suspendierung und so weiter, immer parallel gehandhabt werden. Nur die geschützte Person wird jetzt bei der vorläufigen Suspendierung auf einmal nicht genauso behandelt. Und so kommt man jetzt dazu, dass da eine Regelungslücke besteht.
Okay, also wir können ja gleich nochmal am Ende, wenn es darum geht, was kann man denn jetzt, was wollen wir jetzt eigentlich daraus oder was gibt es da irgendwie Handlungsbedarf, bin ich dann nochmal auf deine Ideen gespannt.
Jo. Ich will vielleicht mal kurz sagen, wollen dann, wie das CAS-Panel das jetzt gelöst hat dann letztlich.
Ja, sehr gerne.
Und zwar, die haben halt gesagt, da sind wir jetzt sehr sozusagen im Juristischen angekommen, ja, das klingt jetzt fast nach Juraklausur, aber die haben dann gesagt, ja gut, also wir haben jetzt hier die Vorschrift, die vom Sinngehalt passt, aber die im Wortlaut nach nicht anwendbar ist. Und dann haben wir aber gleichzeitig da eine gewisse Form von Regelungslücke. Wir wenden jetzt einfach analog an. Ja. Und insoweit haben sie dann einfach diese Vorschrift, die eben ihrem Wortlaut nach nicht einschlägig ist, Artikel 7.4.2 hergenommen und gesagt, okay, die wäre hier einschlägig gewesen. Danach hätte dann die zuständige RUSADA hier mit Ermessen über diese vorläufige Suspendierung entscheiden müssen. Und im konkreten Fall, dadurch hätte das Ermessen so ausgeübt werden müssen, dass keine vorläufige Suspendierung verhangen wird im konkreten Fall.
So, jetzt kam die Entscheidung des CAS. Und der CAS hat im Prinzip also bestätigt, dass es keine Suspendierung gibt. Die Athletin startet im Wettbewerb, im Einzelwettbewerb und scheitert, wenn man so will, katastrophal vor den Augen der Welt. Und nun gab es irgendwie von allen Seiten irgendwie verschiedenste Kritikpunkte. Also was ich so gelesen habe, es war ja zum einen erstmal die weitgehende oberflächliche Kritik, sage ich mal so, an der Reaktion der Trainerin. Und dann gab es natürlich auch Kritik daran, warum lässt man denn das Mädchen überhaupt erst in diese Situation kommen. Die Eltern waren dann eben auch Gegenstand der Kritik, also die vermeintlich ehrgeizigen Eltern, die das ganze Verfahren vorangetrieben haben. Die Frage ist jetzt, who is to blame eigentlich? Also also sind sich, glaube ich, alle einig, dass das keine schöne Situation ist für so eine so junge Athletin. Es sind sich, glaube ich, ebenfalls alle einig, dass die nicht, also dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie nicht nur einfach einen schlechten Tag hatte bei der Kür, sondern dass natürlich die vorhergehenden Ereignisse nicht gerade dazu geführt haben, dass sie sich da im Vorfeld gut vorbereiten konnte. Wer hat jetzt was falsch gemacht? War es jetzt irgendwie auch auch der Umstand, dass das so lange gedauert hat, also dass man da nun echt erst noch während der Olympischen Spiele darüber entscheiden musste, ist die RUSADA verantwortlich oder ist es das Dopinglabor, das so lange gebraucht hat? Ist da einfach ein Fehler im System? Was würdest du sagen?
Ja, also das ist wirklich eine total relevante und interessante Frage und schwierig zu beantworten aus der Natur heraus. Interessant fand ich beispielsweise dann auch irgendwie die Reaktionen, die beispielsweise auch das IOC im Nachhinein, insbesondere in Personam von Thomas Bach gezeigt hat, dass man dann im Nachgang erstmal das ganz große Fass aufgemacht hat und sich dann befragt hat, ja, müssen wir jetzt gucken, müssen wir jetzt nochmal ganz neu alles bewerten, müssen wir jetzt doch aber mal eine globale Altersgrenze für Minderjährige etc. einführen, geht das so jetzt gar nicht mehr weiter und so. Interessant war auch auf Nachfrage dann von Journalisten, insbesondere auch aus Russland, kann ich mich noch erinnern, aus der Pressekonferenz, ob sich denn Thomas Bach bzw. das IOC mitverantwortlich fühlten für diese ganze Situation. Insbesondere könnte man ja auch die Idee kommen zu sagen, hey gut, also das IOC war unter den ersten, die dann sofort eingeschritten sind, als es dann doch erst hieß, sie dürfe teilnehmen, um dann diese Situation gerade erst zu provozieren, mehr oder weniger. Ja, also ohne diese Berufungsanträge mitten im Verlauf der Olympics wäre es ja gar nicht erst zum Kassschießbruch gekommen etc. Auch wenn es bis dahin ohnehin wahrscheinlich schon aufregend genug für die junge Camila war. Aber da ja, wandt sich Herr Bach dann so ein bisschen mit vagen Floskeln zum Rule of Law und so weiter heraus. Andererseits sehe ich seinen Punkt. Ich meine, gut, Sie haben das AAF und irgendwas, sagen wir mal, so funktioniert leider das System oder der Übel. Also in dieser Situation während der Spiele kann man dem IOC dann aus meiner Sicht auch nicht vorwerfen, dass sie dann den Rechtsweg da beschritten haben. Vielmehr kommt es darauf an, dass im Vorhinein einiges schiefgelaufen ist. Und zwar insbesondere eben diese Verarbeitung des Doping-Samples. Und da muss man schon sagen, also die WADA stützte sich unter anderem im Verfahren vor dem CAS-Panel dann darauf, dass ja dieser zeitliche Rahmen, sagen wir mal, 40 Tage der Verarbeitung eines Doping-Samples immer noch, sagen wir mal, unter dem gewöhnlichen liege. Dabei sehen die sogenannten International Standards, die die WADA selbst setzt und die ja sozusagen das organisatorische Prozedere und so weiter der Sample-Entnahme und Verarbeitung und dann Kommunikation regeln, sehen diese eben vor, dass normalerweise im Grundsatzfall innerhalb von 20 Tagen ein Doping-Sample vom Labor zu verarbeiten ist. Ja, und dieser zeitliche Rahmen, der wurde hier um das Doppelte überschritten. Hm. Und insoweit, sagen wir mal, was jetzt die RUSADA angeht und diese Nichtmarkierung, die wir ja ganz am Anfang schon angesprochen hatten, muss man natürlich auch sagen, gut, also aus dem Adams ging jetzt überhaupt nicht hervor, dass man bei Valieva ein besonderes Auge drauf werfen muss. Insoweit finde ich es schon von vornherein schwierig, hier irgendwie eine Diligence-Verletzung der RUSADA ganz konkret auszumachen. Ja, wenn da ein gewisses Verdachtsmoment vorgelegen hätte, könnte man nochmal anders drüber sprechen. Und wenn man im Grundsatz davon ausgeht, dass jede Dopingprobe, jedes Sample gleich behandelt wird und im Grundsatzfall mal innerhalb von 20 Tagen das Ganze ausgewertet wird, dann wäre es zumindest mal für die Olympics auf jeden Fall noch im Rahmen gewesen. Ja, und da muss man dann schon sagen, macht es sich natürlich die WADA, insbesondere der Chef, der ja dann sich hier äußerte, Herr Banker, dann auch irgendwie einfach zu sagen, okay, das wurde nicht gelabelt und dann kam es zu spät. Wenn es dann aber am Ende doch so ist, dass die WADA offensichtlich, sagen wir mal, das Monitoring über ihre akkreditierten Labore dann insoweit doch schleifen lässt, als das dann halt geht, wie es geht und dann halt auch mal doppelt so lange dauert, bis die Samples dann durchgehen.
Mhm. Ja. Okay. Was ist denn, gibt es von dir aus jetzt auch mit Blick auf das, was wie sich der CAS geäußert hat, Vorschläge, wie man solche Fälle künftig anders behandeln könnte? Oder wo siehst du Handlungsbedarf? Siehst du Handlungsbedarf vor allem bei der beim WADA-Code, also beim Regelungswerk, oder vor allem auch bei den einzelnen Abläufen?
Ja, da vielleicht noch kurz ein Kommentar zu der noch Gegenstand des Kass-Code, der Kassentscheidung letztlich war, nämlich wurde hilfsweise auch noch damit argumentiert, dass wenn die Athletin selbst im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vorgegangen wäre, um sich ihre Teilnahme zu sichern, ja, also gegen einen Ausschluss vorgegangen wäre, dass dann ihr hätte zugutehalten werden müssen, dass allein die Verhinderung ihrer Teilnahme eine insoweit irreversible Schädigung darstelle, weil sie als Favoritin sozusagen in diesen Wettkampf ging. Ja, und wie ich dann vorhin so eingangs schon so ein bisschen versucht habe zu umreißen, dass es gerade im Zusammenhang mit den Spielen dann halt immer so ist, dass wenn die Spiele ablaufen, ohne dass die Athletin, der Athlet dann eben teilnimmt, die Sache gegessen ist leider. Ja, und eine Wiederholung nicht möglich ist und die Ex-Post-Anpassung auf diesem Wege auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Und insbesondere in dem Zusammenhang argumentierte das Kass-Panel dann, dass es insoweit auf jeden Fall eingriffsschwächer wäre, zu sagen, okay, wir lassen sie jetzt teilnehmen, insbesondere in diesem Fall, der jetzt keinen eindeutigen Ausgang in der Hauptsache hat, sondern sogar aus Sicht des Kass-Panels eher sozusagen mit Erfolgswahrscheinlichkeit sogar für die Athletin hier ausgestattet war, dass man in diesem Fall dann eben sagt, gut, wir lassen sie teilnehmen und wenn es dann am Ende doch anders kommt, dann ist es auf jeden Fall verhältnismäßiger, ihr nachher möglicherweise die Medaille zu entziehen oder sonstige Anpassungen zu machen, ja, als aber von vornherein zu sagen, sie darf gar nicht erst mitmachen.
Okay, also mit anderen Worten, irgendwie gerade im Hinblick auf die auf den Umstand, dass sie eine geschützte Person ist, also ihr Alter, hätte man im Hinblick auf die Folgenabwägung bei einer, sagen wir mal, nicht ganz klaren Sachlage eigentlich nur zu dem einen Ergebnis kommen müssen, dass man sie nämlich erstmal machen lässt und dann gegebenenfalls im Nachhinein eine Medaille aberkennt.
Genau.
Ja, es ist natürlich irgendwie aus meiner Betrachtung als Sportfan ist es ja irgendwie ganz häufig dieselbe Frage. Ne? Ich finde ja schon, dass diese dass immer dann, wenn solche Fälle nachträglich entschieden werden, dass da doch immer auch jetzt mal unabhängig vom Alter der Betroffenen, aber dass da doch immer viel auf der Strecke bleibt, weil man ja im Zweifel dann auch immer den Mitbewerbern das Erfolgserlebnis nimmt, ja, und sei es nur, dass sie irgendwie bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen stehen, denn die Situation irgendwie da vielleicht Vierter zu sein und irgendwie gar nicht an der Siegerehrung teilzunehmen und im Nachhinein dann aber sich dann doch vielleicht die Bronzemedaille zu kriegen, bedeutet ja, dass jemandem da einfach ein großer Teil des olympischen Erlebnisses genommen wurde. Ne? Und das ist ja.
Sicher, aber genau das Argument kann man auch umdrehen. Ja? Also das kann man genauso sagen, okay, möglicherweise hat sie ein armes Mädchen erwischt durch völligen Zufall. Ja. Natürlich, und das ist das große Problem am ganzen Doping, das Stigma, das auf allem drauf lastet, ist natürlich riesig und unabhängig davon, das wissen wir ja bis heute nicht, ob es sich um einen Dopingfall im engeren Sinne handelt oder nicht, ja, wird sie für lange Zeit noch was mit sich rumtragen, das ist auf jeden Fall klar, zumal das Urteil im Zusammenhang mit russischen Athletinnen und Athleten im Moment oder schon seit, sagen wir mal, 2018 spätestens schnell gefällt ist, und man deswegen aus meiner Sicht besonders vorsichtig sein muss bei der Behandlung der Fälle. Mhm. Und wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass sie ganz zufällig einen Stoff eingenommen hat, der ihr am Ende wahrscheinlich bei einer globalen Betrachtung nicht mehr was gebracht hat, dann muss man genauso sagen, ist es bedauerlich, wie ihr olympisches Erlebnis, insbesondere in Anbetracht, dass sie da als Favoritin reingegangen ist, dann am Ende ausging. Mhm.
Okay, abschließend noch, was glaubst du, hat der Kass-Schiedsspruch, wird der irgendwas anstoßen?
Genau, das wäre jetzt im Prinzip auch noch Antwort auf die vorhin bereits angestoßene Frage, jetzt sozusagen des Aftermaths gewesen. Also aus meiner Sicht indiziert der KAS-Schiedsspruch ganz eindeutig, dass hier diese WADA-Code-Lücke zu schließen ist. Also diese Behandlung der geschützten Person im Zusammenhang mit den vorläufigen Suspendierungen muss auf jeden Fall anders geregelt werden bzw. angepasst werden. Also das privilegierende Regime muss hier auch auf die vorläufige Suspendierung erstreckt werden. Insoweit dann praktisch gesagt, dass dann die nationalen Anti-Doping-Organisationen auch eine Ermessensentscheidung treffen können und sich dann genau angucken müssen, okay, wir haben jetzt noch 2 Tage oder so, bis es zum Wettkampf kommt und jetzt in dieser Situation können wir auch gar nicht, sagen wir mal, in irgendeine Richtung, sagen wir mal, so richtig abschließend urteilen, aber wenn dann die Anhaltspunkte eher sozusagen in Favor der Athletin jetzt in diesem Fall stehen, dann müssen wir die Möglichkeit zumindest haben, möglicherweise auch zu sagen, okay, wir lassen sie jetzt teilnehmen oder wir setzen jetzt eine vorläufige Suspendierung aus. Das auf jeden Fall einmal, was jetzt die regulatorische Seite angeht. Und aber es zeigt auch aus meiner Sicht, dass hier gerade auch die WADA beispielsweise so als über allem drohende Anti-Doping-Organisation dann doch auch, ja, sagen wir mal, ihre Übersicht und Aufsichtspflichten und das Monitoring und so weiter angeht, dann sich doch auch mal an der eigenen Nase manchmal packen muss und nicht immer nur die nationalen Anti-Doping-Organisationen im Nachhinein zur Rechenschaft zieht. Das wäre sicherlich auch ein weiterer Punkt. Also wie der KAS auch, beziehungsweise das Panel ganz eindrücklich in seinen Ausführungen im KAS-Schiedsspruch darlegt. Also es handelt sich um eine sehr lange Entscheidung, es sind 41 Seiten und es wird wirklich über ganze Absätze hinweg deutlich gemacht, wie hoch hier die Verantwortlichkeit der Anti-Doping-Organisationen sei und so weiter und dass die eigenen Standards hier letztlich stiefmütterlich behandelt würden. Und das war durchaus eindrücklich, ist man vom KAS vielleicht in dieser Deutlichkeit auch gar nicht so sehr gewohnt. Insoweit sollte das durchaus zu denken geben.
Okay, also von meiner Seite dann vielleicht auch nochmal der Hinweis, also 44 Seiten KAS-Entscheidung hört sich...
41.
41 Seiten hört sich krass an. Und also das ist viel. Und wer sich das etwas leichter machen will, dem empfehle ich wirklich deinen Aufsatz. Weil die Entscheidung dort auf deutlich weniger Seiten, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt ist. Also ja, wer ganz tief reingehen will, mag sich KAS durchlesen. Wer nicht, dem sei einfach nur Lektüre des Aufsatzes empfohlen und dann da kriegt man schon einen sehr, sehr guten Überblick. Ja, vielen, vielen Dank, Justus.
Und ich danke dir.
Ja, ich freue mich, dass du uns da einen sehr, sehr fundierten Überblick gegeben hast zu diesem Thema. Ich freue mich auch, dass wir mal eine Folge haben, in dem wir keinen Fußballschwerpunkt haben, sondern auf ganz andere sportrechtliche Gesichtspunkte zu sprechen gekommen sind. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht trifft ja deine Prognose zu. Die nächsten Olympischen Spiele sind 2024 in Paris. Ich bin kein Experte und weiß nicht, wie schnell die WADA umsetzungsfähig ist. Aber vielleicht findet ja davor schon was statt.
Muss man sehen, auf jeden Fall. Wir bleiben gespannt. Ja.
Dann vielen Dank, mach's gut und weiterhin erfolgreiches Forschen in dem Bereich. Ich bin gespannt, wieder von dir zu lesen.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute mit eurem tollen Podcast, der wirklich eine Nische der Podcast-Landschaft ausfüllt. Freue mich, dass ich da sein durfte.
Herzlichen Dank. Jo.